Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Willipedia-Podcasts. Mein Name ist Timothea Imionidou. Ich bin die Podcast-Produzentin der Plattes Group und wir sind heute nicht in unserem Studio, sondern wir sind heute im Castillo Hotel Sonvida in Palma und zwar auf unserem Wirtschaftsforum Neudenken und wir nehmen natürlich auch hier wieder spannende Gespräche auf. Heute bei mir ist Marco Rehmer. Das heißt, wir richten heute den Blick auf den Profifußball, auf ein System, in dem Druck, Geschwindigkeit, Wettbewerb, Führung und wirtschaftliche Interessen täglich aufeinandertreffen. Marco Rehmer ist ehemaliger deutscher Nationalspieler, Vize-Weltmeister von 2002, heute CEO von Timescore und Gesellschafter von Intim Sports. Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen. Hallo Herr Rehmer, schön, dass Sie hier sind.
Ja, schönen Dank für die Einladung.
Ja, gerne und auch schön, dass Sie natürlich auf unserem Forum sind. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie da sind. Ich habe ja normalerweise viele Politiker und Leute aus der Wirtschaft hier vor dem Mikro. Aber der Fußball, das ist bei mir so auch so ein emotionales Thema. Deshalb bin ich auch ein bisschen nervös.
Welcher Verein?
Also, ich kann nichts dafür. Mir wurde quasi wortwörtlich mit in die Wiege gelegt, die Liebe zum Fußball, die Liebe zum FC Bayern und und die Liebe zu Olympiakos Piräus.
Oh, ja.
Und also wortwörtlich mit in die Wiege gelegt, also wirklich von meinem Opa, ich sage jetzt mal, als meine Mama mich und meinen Bruder bekommen hat, kam der nicht mit einem Blumenstrauß, sondern wirklich mit einem Bayern-Trikot und Fußballschuhen ins Krankenhaus.
Also Klassiker, der Klassiker,
sehr gut. Der Klassiker. Und deshalb freue ich mich umso mehr. Aber es soll natürlich nicht um mich gehen hier, sondern um Sie. Wir sind ja hier beim Wirtschaftsforum Neudenken. Es geht um Transformation, Wettbewerb, Zukunftsfähigkeit. Wenn Sie auf den Profifußball blicken, warum ist Fußball heute ja viel mehr als nur Sport?
Ja, das ist ja wirklich. Ich meine, gut, in erster Linie ist es erstmal natürlich wichtig, einen guten Sport abzuliefern, um wirtschaftlich in neue Sphären vorzudringen.
Ja.
Ich glaube, die sportliche Entwicklung eines Vereins ist mit enorm wichtig. Man sieht ja, wie lange jetzt der FC Bayern da schon eigentlich an deutscher Spitze ist, wie sie wirtschaften und was sie daraus machen, was sie für Möglichkeiten noch haben. Und andere Vereine hinken da doch schon ziemlich hinterher. Aber man merkt immer mehr, dass das Wirtschaftliche eine sehr, sehr große Rolle spielt im Fußball. Früher waren es halt nur Trikotverkäufe, heute sind es, ich weiß gar nicht, was da jetzt noch alles machbar ist im Verein. So tief stecke ich da auch nicht drin. Aber man muss einfach klar auch sagen, um international auch mitzuhalten, muss man halt auch schauen, dass man wirtschaftlich dann auch nachlegt, mithalten kann. Und in der Bundesliga oder für die Bundesliga reicht's noch. Aber international wird es immer schwerer, weil dort natürlich ganz andere Summen gezahlt werden, ganz andere Investoren einsteigen dürfen. Mhm. Wir haben immer noch diese 50+1-Regel, die ich ganz gut finde. Aber wie gesagt, um wirtschaftlich mithalten zu können mit großen Vereinen international, muss die Bundesliga doch ein bisschen nachlegen.
Ja, absolut. Wie ist das denn? Also Sie haben ja selbst auf höchstem Niveau Fußball gespielt und da ist ja auch, oder da herrscht ja auch sehr viel Druck. So als Spieler allein. Wie geht man denn mit diesem Druck um? Gerade als junger Spieler?
Ja, das lernt man mit der Zeit. Also muss man auch lernen. Ich habe ja auch mit den Teamsports eine Spieleragentur.
Richtig.
Und da kann ich halt auch den jungen Spielern auch vieles mitgeben. Also es ist halt, das eine ist natürlich diese fußballerischen Voraussetzungen, das Talent. Aber mit dem Druck umzugehen, stimmt schon. Das ist schon enorm. Weil dieser Sprung von dem Jugendbereich in den Männerbereich ist nochmal so ein enorm großer Sprung, dass wirklich dann viele junge Talente, wirklich auch richtig gute Spieler, die im Nachwuchs Nationalmannschaften gespielt haben, den Sprung in den Männerbereich halt nicht schaffen, weil sie eben halt mit diesem Druck nicht klarkommen. Und was immer wichtig ist, was ich auch meinen Spielern sage, man muss immer so ein bisschen in Jahren denken, also nicht zu sagen, jetzt habe ich es geschafft, ich habe jetzt meinen Profivertrag, spiele aber kaum. Sollte man sich darauf ausruhen. Und das ist enorm wichtig, dass man das eben halt nicht machen sollte, das halt auch mitzugeben und dann zu sagen, okay, irgendwann ist es halt nur dein Job. Und dann, damit muss man dann wirklich umgehen. Aber im jungen Alter erstmal in den Sprung reinzukommen, sehr, sehr schwer.
Eben, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, als Gesellschafter von Intimsports beschäftigen Sie sich ja auch eben mit Spielerkarrieren, Beratung und Entwicklung. Was brauchen denn junge Talente heute noch, außer eben dem Druck standzuhalten, um im Profifußball nicht nur anzukommen, sondern tatsächlich auch langfristig stabil zu bleiben?
Ja, das ist ja genau, was ich sage. Also man muss schon so ein paar Sachen mitgeben. Wie gesagt, das eine ist natürlich das Talent, also diese fußballerische Fähigkeiten. Aber es gehören so viele Sachen dazu. Natürlich auch Glück. Du kriegst so eine schwere Verletzung. Manchmal hat man auch so Trainer, die einfach auf andere Spielertypen stehen. Also oder eigentlich, dass sie eher den Vorteil geben oder dass sie die eher andere Spieler spielen lassen. Also das sind alles so Sachen, die man sagen wir, den jungen Spielern mitgeben kann. Und man muss dann einfach sagen, okay, bleib dran, arbeite hart an deinen Fehlern, also an den Schwächen, ohne die Stärken natürlich zu vernachlässigen. Und es ist mal ein schmaler Grat, weil die Spieler auch ungeduldig werden. Wenn sie nicht spielen, wollen sie woanders hin. Ja. Und das ist immer der leichte Weg. Ich sage, es ist nicht so einfach. Und setz dich hier durch. Der Trainer muss irgendwann auf dich zurückkommen. Und das sind so Sachen, die man mitgeben muss, mitgeben kann. Wenn das ein Spieler kapiert, kommt ja auch da rein und macht nicht nur 1, 2 oder 10 Bundesligaspiele, sondern vielleicht auch 100, 150.
Und wie wichtig ist es denn, sich für ein Danach abzusichern? Und wie war das denn bei Ihnen selbst? Also haben Sie als Spieler schon irgendwie weitergedacht, an die Zukunft gedacht, sich abzusichern?
Ja, also ich muss da schon sagen, dass ich da ein bisschen weiter schon geschaut habe. Es fing schon an, einfach nur bei der Krankenversicherung, weil man hat ja einen guten dotierten Vertrag. Aber was ist im Falle einer Verletzung? 6 Wochen Lohnfortzahlung und dann fällt man wirklich in ein Loch. Es ist so. Das abzusichern, das war also meine erste oberste Prämisse. Was halt viele Spieler nicht sehen. Die sehen halt nur das, was sie auf dem Konto haben, was sie jetzt haben und kaufen sich noch eine Uhr, kaufen sich noch ein Auto. Und da ist es auch wichtig, dort auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich bin jetzt kein Finanzer, also würde jetzt mir auch nie anmaßen, dass ich sage, dass ich da ein paar Tipps geben könnte. Aber ich gucke, dass ich da mit dementsprechend Leute ranhole, die sich da in dem Bereich auskennen und um diesen Input oder dass die Sachen auch für die Spieler mitzugeben. Und in meiner Karriere habe ich wirklich auch viele Spieler gesehen, die wirklich gutes Geld verdient haben, aber am Ende leer ausgegangen sind.
Also ich denke, so heutzutage wird man da nicht automatisch irgendwie so begleitet und beraten und das ist doch...
Sollte man denken, ja, aber ist nicht so. Aber es gibt natürlich große Agenturen, die solche Sachen auch schon mit abdecken und wie gesagt, klar muss man natürlich auch als Spieler dann auch ein Vertrauen da finden, also für die jeweiligen Personen, die sich dann um das gute Geld kümmert. Ja. Aber wie gesagt, große Spieleragenturen haben auch so eine Beratung jetzt schon mit drin. Und wie gesagt, das ist auch enorm wichtig. Und da kommen wir dann eigentlich zu dem zweiten Punkt. Timescore, CEO Timescore.
Richtig.
Wir sind jetzt dabei, die Zeit aktuell nach dem Fußball abzudecken. Also du hast sag ich mal, vielleicht einen 3-Jahres-Vertrag. Bis 28, so du weißt nicht, wird er verlängert, wird er nicht verlängert, kommt eine Verletzung, kommt nicht eine Verletzung dazwischen, so wenn er nicht verlängert wird, fährst du erstmal im Loch, also du hast ein gutes Gehalt und fährst auf null. Du kannst aber über die Zeit das abdecken und da sind wir dabei jetzt im Fußball, man kennt es aus der Wirtschaft, Zeitwertkonten aufzubauen, wo sich der Spieler, wenn er wirklich in der Zeit, wo er sehr gutes Geld verdient, eben schon Geld wegpacken kann, ne, vom Bruttogehalt, also wird dann auch wieder normal sozialversichert alles, um dann wirklich eben zu sagen, okay, pass auf, ich kann vielleicht Immobilien kaufen oder was auch immer oder investiere Immobilien, muss aber nicht die sofort verkaufen, wenn ich jetzt Geld brauche.
Ja. Ja.
Und das ist entscheidend.
Und das ist ganz wichtig, ne? Ja. Eben gerade für junge Menschen, dass sie da nicht so alleine gelassen werden. Ne? Ich meine, als Normalo denkt man halt so, ja gut, als Profifußballer verdient man so viel Geld, das reicht doch auch für danach und ne, aber es ist natürlich auch ein ganz anderer Lebensstil, ja, der geführt wird und.
Ja, aber das, was man liest, das sind immer nur so diese 5-10%, die wirklich in Sphären verdienen, wo du sagst, also da, die Bock, die was wegpacken oder nicht, das,
ja, ist
das
so.
Wäre nicht nötig.
Ja, das ist, das stimmt.
Aber da sind so viele, ob es jetzt kleinere Mannschaften sind, junge Spieler, die hochkommen, zweite Liga, dritte Liga, Frauen-Bundesliga.
Ja.
Also es sind ja so viele
Richtig,
Sachen.
Richtig, das ist ja nicht nur.
Genau, ist ja nicht nur die Männerwelt, ist auch die, ne, auch die Frauen, Frauenfußball. Also es ist enorm wichtig, dort, wie gesagt, dort zu helfen. Es wird leider nicht angeboten. Wir waren noch beim DFB, bei der DFL. Es ist die Mühlen mal langsam. Deshalb haben wir jetzt gesagt, wir gehen jetzt ein bisschen mehr in die Offensive und werden es die Vereine nach und nach das Konzept vorstellen. Und wie gesagt, die Vereine sagen immer, wir kümmern uns um unsere Spieler. Jetzt könntest du es zeigen.
Genau, das ist halt dann eben nicht nur reden, sondern auch tatsächlich machen. Ne? Genau. Das ist ja eine gute Sache. Zu dem Geld verdienen und so weiter, habe ich mal wieder eine Anekdote von meinem Opa. Nein, aber der hat in den Ende der 40er Jahre, hat der quasi Profifußball gespielt. Also so sagt man, Profifußball gespielt. Mhm. Und in der Familie sagt man immer, also so wie der gespielt hat und in der Liga, in der gespielt hat, der hat nämlich um den griechischen Pokal gespielt tatsächlich. Und da, wo er gespielt hat, er hätte Millionen verdient. Aber damals war es so, dass, wenn die gewonnen haben, gab es halt ein Abendessen. Wenn sie verloren haben, dann ja, sind sie nach Hause und haben ferngesehen, sozusagen. Ja. Und
alles zu seiner Zeit.
Das war halt Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Ne? Und dann auch interessant, dann haben die, es waren 10 Jungs, also 10 Geschwister, und die haben alle im Patras in unterschiedlichen Vereinen gespielt und die haben quasi immer gegeneinander gespielt. Und wenn die zu Hause waren, beim Abendessen, hat quasi deren Mutter ihnen verboten, über Fußball. Aber gut, das war nur wieder ein kleiner Exkurs.
Ob das so gut gelungen ist, man weiß es nicht.
Gucken wir mal auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Die wird ja in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen und wird durch das neue Format ja größer als je zuvor. Was erwarten Sie denn sportlich und auch organisatorisch von dem Turnier?
Ja gut, organisatorisch ist natürlich, wenn ich sehe, ich glaube, wir spielen einmal in Philadelphia und dann müssen wir nach Toronto und dann wieder nach Philadelphia.
Genau.
Also das ist schon CO2-Abdruck und logistisch natürlich schon ordentlich. Ja. Meines Erachtens ist es einfach zu viel, zu groß. Weil ich glaube, dieser Reisestress, den sollte man nicht unterschätzen. Auch bei den Temperaturen, die ja dann auch vor Ort sind. Also es soll ja auch sehr, sehr warm sein. Ja. Von daher, bin ich jetzt nicht so ein Freund davon, eben halt so eine großen Wege zwischen den Spielen zu bestreiten. Rein sportlich finde ich sehr interessant, dass viele Mannschaften, also gerade jetzt auch in unserer Gruppe mit Curaçao, freue ich mich das drauf, super, ne? Bin ich gespannt, wie die kicken. Ist natürlich auch immer eine Chance für die kleineren Länder, kleineren Nationen, sich zu zeigen, sich zu präsentieren auf so einer Bühne. Und von daher finde ich es nicht schlecht. Viele meckern herum, weil noch mehr Spiele, noch mehr Geld, noch mehr Einnahmen. Klar, logisch. Und das sind ja bei der ersten Frage. Es geht eigentlich nur noch darum, wie viel kann man noch einnehmen, ohne dass natürlich jetzt es noch mehr wird. Also ich glaube, wenn wir es noch weit aufstocken sollten, wovon ich hoffentlich nicht ausgehe, dann finde ich das soweit okay. Mhm. Und für unsere deutsche Mannschaft, die letzten zwei Weltmeisterschaften waren wir nicht ganz so erfolgreich. Also dadurch, dass jetzt die besten acht, die Dritter wären, weiterkommen, glaube ich auch, dass wir diesmal die Vorrunde überstehen.
Also spannend, auf jeden Fall spannend. Ja. Wie ist das denn, also ich will aufs Thema KI raus. Ne? Also der Fußball wird ja immer stärker datengetrieben, weiß nicht, Leistungsanalyse, KI und so weiter. Wo sehen Sie denn da die größten Chancen und wo bleiben, ich sag mal, Erfahrung und Menschenkenntnis so ein bisschen vielleicht auf der Strecke oder beziehungsweise unersetzlich?
Also ich sage immer, zum Glück, zu meiner Zeit gab es so eine Sache nicht.
Ja.
Weil ich war jetzt nicht der Trainingsfleißigste. Also wenn jetzt wirklich jede einzelne Bewegung, jeder einzelne Laufweg schon aufgezeichnet wird, überwacht wird, fehlt so ein bisschen bei mir so irgendwann so ein bisschen auch so diese Eigeninitiative vom Trainer, vom Trainerteam. weil man dann nur noch auf dem Laptop schaut und sagt, Mensch, warum bist du denn da hingelaufen? Zeig mal hier. Also du kannst es natürlich besser darstellen. Ich glaube, das gesehene Bild ist immer besser, als wenn man nur was hört. Also ne, früher hat immer Trainer gesagt, warum bist du da hingelaufen? Er sagt, ja, bin ich doch gar nicht.
Mhm. So, ne? Also, heute ist alles hier.
Aber heute da, hier, ja. Guck hin. Deshalb sage ich ja, zum Glück gab es zu meiner Zeit nicht. Aber es ist halt wirklich so, dass du Schritt für Schritt eben halt auf dem Platz wirklich überwacht wirst. Dein Puls, deine ganzen Daten werden eben halt wirklich, komm mit rein. Die sehen ja schon alleine, wenn du im Training zu hohen Puls hast, oh, der bahnt sich vielleicht eine Krankheit an oder sowas, geh mal lieber raus. Ist auch nicht verkehrt. Aber das führt immer so dazu, dass du denn, wenn du so mal ein bisschen über den Punkt rübergehen musst, ja, dass du dann sagst, nee, mach mal lieber nicht, geh mal lieber raus, du hast so einen hohen Puls.
Gerade dieses Vertrauen auf das eigene Gefühl auch, ne?
Absolut, es geht total verloren. Und wie gesagt, und ich bin auch ein Trainer oder ein Freund, dass ein Trainer auch ein bisschen mehr seine eigenen Ideen mit einbringt und nicht irgendwo noch mit jemand daneben hat, der jetzt irgendwie über den Laptop noch ein paar Sachen zeigt.
Ja, weil man hat das Gefühl, auch da geht wieder ein bisschen Individualität so ein bisschen verloren.
Absolut,
ne?
Absolut. Also, sowohl beim Spieler als auch beim Trainer.
Vielen lieben Dank, Herr Rehmer. Also danke für das Gespräch und schön, dass Sie hier sind.
Gerne, danke auch.
Und Ihnen natürlich wieder vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen. Alle weiteren Infos auf willipedia.plattes.net.